Perfekt, Ihr Podcast für verständliche Medizin und fundierte Gesundheitsinformationen mit führenden Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeden von uns betrifft. Warum werden wir trotz modernen Medizin immer kränker? Warum leiden immer mehr Menschen unter chronischen Beschwerden? Und warum reicht es oft nicht aus, nur Symptome zu behandeln? Mein heutiger Gast ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezialisiert auf Fuß-, Sprunggelenk- und Handchirurgie und beschäftigt sich intensiv mit konservativen Therapiekonzepten, Prävention und funktioneller Medizin. Sie verbindet wissenschaftliche Arbeiten mit einem ganzheitlichen Blick auf Gesundheit, vertritt eine These, die ich unglaublich spannend finde. Der Schmerz sitzt oft lokal, die Ursache aber nicht. Herzlich willkommen, Dr. Viktoria Lübkemeier.
Das freut mich sehr.
Freut mich auch. Viktoria, wir haben ja im Vorfeld viel darüber gesprochen. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, in das wir heute reingehen. Vor allem heute haben wir tatsächlich so einen Punkt, wo ich sage, jetzt sollten die Leute mal aufpassen. Wir gehen am Anfang rein, wer eigentlich hinter der Ärztin steckt. Sag uns doch erstmal, wie bist du denn zur Medizin gekommen?
Das ist, glaube ich, eine sehr langweilige Geschichte, weil meine Eltern sind beide Ärzte. Und dann war natürlich ich als ältere der beiden Geschwister und war irgendwie klar, ich mache auf jeden Fall Medizin. Meine Schwester dann dagegen so auf gar keinen Fall, aber so ist es halt manchmal. Aber das war schon irgendwie immer klar. Also ich habe mir nie konkret Gedanken über was anderes gemacht, weil es einem einfach irgendwie vorgelebt wird und man das halt wahrscheinlich einfach auch kennt. Und dann habe ich habe gedacht, man muss warten, bis man 18 ist, bis man sein erstes Praktikum im Krankenhaus machen darf. Also habe ich gewartet. Aber da war ich dann 2 Wochen in so einem Bekannten von meinem Vater so in der Klinik, habe da so ein bisschen als Schüler quasi zugeguckt. Und dann war es total klar, das ist mein Ding. Das war auch in der Unfallchirurgie damals. Und das hat sich dann auch über das Studium so ein bisschen in Richtung Orthopädie eher entwickelt. Dann war ich ja auch mal ein halbes Jahr zwischenzeitlich in der Schweiz. Da Orthopädie gemacht, habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Und letztlich war es dann aber im PJ die erste Rotation direkt, Notaufnahme, LMU, Nussbaumstraße. Und das war wirklich so wie so ein Erweckungsmoment. Das war so, okay, hier bin ich genau richtig, so hier will ich bleiben. Bin dann auch übers ganze PJ tatsächlich, also man muss da ja 3 Stationen machen. Ich habe eben mit Chirurgie angefangen und als ich dann auch Innere und Wahlfach hatte, war ich dann trotzdem immer noch in meiner Freizeit und dort in der Notaufnahme, habe ein paar Nachtdienste mit. Also ich habe wirklich super dafür gebrannt. Team war auch total, das muss natürlich alles insgesamt passen. Und habe dann auch die Stelle da bekommen und habe dann nach meinem Staatsexamen jeden Tag vor dem Amt, das dir quasi die Approbation ausstellt, gebettelt, dass sie mir die geben, damit ich jetzt da endlich anfangen kann. Also ich hatte wirklich richtig Bock. Genau, und dann war ich auch 5 Jahre da an der LMU, war da auch total glücklich. Und dann, da war ich eben schon im Fußteam. Das war quasi da schon so mein Hauptinteresse. Und dann kamen so 2 Sachen zusammen nach 5 Jahren. Auf der einen Seite war es so ein bisschen ausgebrannt sein tatsächlich. Also ich habe nicht mehr so gebrannt wie am Anfang, weil das System schon auch in diesen 5 Jahren einfach schlechter geworden ist, muss man sagen. Also für die Ärzte. Das Team war das, was mich dann doch noch sehr lange da gehalten hat. Aber irgendwann kommt so ein Moment, wo du einfach realisierst, so, nee, ich kann das nicht mehr. Und dann kam noch dazu, dass ich eben in der Fußchirurgie auch sehr das Gefühl hatte, an der Uniklinik, du hast natürlich so die normalen Verletzungen in Anführungszeichen und du hast natürlich komplexe Fälle, aber so diese Basisfußchirurgie, die fällt da so ein bisschen raus. Ja, also der ganz klassische Patient mit einem Hallux, der zur Beratung kommt, was soll ich denn hier machen? So. Und ich war dann nur noch 1 Jahr vom Facharzt und dachte, ich kann jetzt nicht Facharzt machen und diesen Teil komplett ausgeblendet haben. Und dann bin ich an eine große Praxis hier in München gegangen, die auch wirklich die Komplettversorgung machen und da in die Hand-Fuß, das ist quasi da so die Untereinheit, wo ich gewesen bin. Das heißt, da konnte ich auch noch die Handchirurgie machen, was sich natürlich super angeboten hat und eben auch diesen bisschen mehr die Basischirurgie von der Fußchirurgie.
Beides ja schon speziell, das muss man dazu sagen. Also
ja, total. Aber das, also wie gesagt, das war halt in der Uniklinik nicht präsent, weil das natürlich schon Fokus auf die Unfallchirurgie war. Also wir haben wahnsinnig viel Frakturen, wir haben wirklich tolle, tolle Versorgungen da gemacht. War super spannend, aber der Standard-Hallux-Patient, wie gesagt, oder die Plantarfasziitis oder die Achillessehnen-Tendinopathie, die kommt da einfach nicht so an.
Nee.
Ja. Und genau, dann war ich da. Das war auch wirklich toll. Habe ich super, super viel gelernt. Aber was mich dann jetzt so in den letzten Jahren beschäftigt hat, war, dass da auch wieder natürlich, wie es halt in Deutschland ist, sehr viel operiert wurde und auch gut operiert wurde und trotzdem immer ein Teil der Patienten unzufrieden blieb. Und so kam ich dann dazu, so ein bisschen zu suchen, woran liegt's denn bei den Patienten?
Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Jetzt hast du ja auch im Vorfeld erzählt, dass du selbst mal auf Krücken gegangen bist.
Ja.
Hat das deinen Blick auf Patienten verändert?
100%. Also insgesamt, als Arzt, du hast jeden Tag damit zu tun. Das heißt, du wirst so ein bisschen natürlich abgestumpft und bist dann vielleicht auch ein bisschen lapidar damit. Also wenn dann die ältere Dame, Omi, dann kommt und ja, hier Krücken, viel Spaß damit. Ich bin damals, ich glaube 24 gewesen, habe ich mit Sprunggelenk gebrochen. Ich habe es mir auch schwer gebrochen, das musste dann auch operiert werden. Und ich habe es nicht geschafft, den Krücken in meine WG-Wohnung zu kommen, am Abend, nachdem ich da in der Notaufnahme war, weil ich die Kraft in den Arm einfach nicht hatte. Und ich habe mir wirklich gedacht, wie machen das? Und ich war ja eine fitte 24-Jährige. Also das war schon mal der erste so, okay, wow-Moment, so, wie soll das funktionieren? Und dann hat sich das ziemlich lang gezogen, weil Sprunggelenk, wie gesagt, ich war unvernünftig. Ich habe mich quasi auf eigene Verantwortung entlassen an dem Tag, als es passiert ist. Bin nach Hause gegangen, dann kam ich natürlich am nächsten Tag, kam meine Mutter an, hat gesagt, so geht's nicht, du gehst jetzt in die Klinik. Und dann wollten die mich natürlich da behalten, damit mein Fuß nicht so dick anschwillt. Er war dann sehr dick angeschwollen. 14 Tage später konnte dann die OP erst gemacht werden. Dann lag ich danach noch, weiß ich nicht, 5-6 Tage in der Klinik. Und dann kam eine Phase, wo ich glaube zuerst 6 Wochen voll entlastet habe und dann nochmal 4 Wochen teilentlastet. Und dann liegst du halt mal und sitzt Wochen und Monate lang rum und dann siehst du mal, was das mit dir macht. Also das war schon, das war jetzt keine ausgewachsene Depression, sicher eine depressive Verstimmung. Du kannst ja an nichts teilnehmen. Mobilität ist, man liest und sieht und hört überall, aber es ist ein wahnsinnig entscheidender Faktor. Und das habe ich an meinem eigenen Leib sehr drastisch erfahren, weil das war wirklich, das war richtig hart. Dein Körper verändert sich, du verlierst Muskeln, du wirst auf einmal fett, also gefühlt zumindest fett, die Haut wird schlecht, du wirst nur schlechte Laune, du schläfst schlecht, du kommst trotzdem morgens nicht aus dem Bett. Also das war wirklich so bilderbuchmäßiger Verlauf und das ist was mir auch tatsächlich jetzt in der Praxis schon öfter mal hat, wenn ich so Patienten gesehen habe, gerade so die jungen Frauen, ich das gemerkt habe, dass ich das auch angesprochen habe und dass ich immer das Gefühl hatte, die sind sehr dankbar darum, dass so ein bisschen so, ja, jetzt, was hast du für ein Problem, du hast halt mal 8 Wochen Krücken. Ja, also das bringt mir schon viel, denke ich.
Wir kommen gleich später nochmal auf den Punkt zurück zu deinen Patientinnen oder Patienten, die du in der Praxis siehst. Es gab ja tatsächlich so einen Wendepunkt bei dir mit deiner Großmutter, mit Parkinson, Demenz und die hat immer weiter abgebaut. Wie sehr hat sich das geprägt?
Zuerst nicht so, weil man das, glaube ich, irgendwo als ja gut, die Leute werden halt alt und dann geht das halt so ein bisschen bergab, nimmt man das halt wahr. Das ist natürlich super, super schade, weil ich mit meiner Oma eigentlich ein enges Verhältnis hatte. Also als ich Kind war, waren wir sehr, sehr viel zusammen im Urlaub und ich war auch oft da und so. Und je mehr das dann dem Ende zuging und dann ja natürlich auch wirklich diese absolute Bettlägerigkeit, fehlende Kontaktfähigkeit, also alles, was den Menschen ausmacht, dann so weg ist und man dann mal so in sich geht und sich denkt, das ist jetzt auch in meiner Familie, ist das vielleicht meine Zukunft, dann fängt man so ein bisschen auch an, sich damit zu beschäftigen, ist das, weil das war so mein Gedanke damals, okay, wenn das jetzt in meinen Genen ist, dann ist es da und dann schaue ich mir jetzt quasi gerade in 30 Jahren zu, wie mir das dann auch passieren wird. Und wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, wie wahnsinnig viel doch in der eigenen Hand liegt. Und das ist halt ja auch das Schöne daran, also weil man kann ja aktiv werden. Ja, also
definitiv.
Und, dann ist schon auch meine eigene Erfahrung, dass kleine Änderungen wahnsinnig viel ändern. Ja, und auch, also jetzt nicht irgendwie, dass ich 50 Tabletten am Tag nehme, sondern ganz Basissachen in der Lebensführung einfach, ja.
Auf jeden Fall. Und es ist schön, dass du da wirklich so den Einblick gibst, wie ich es am Anfang ja auch gesagt hast, deine eigene Geschichte, die Geschichte mit deiner Oma. Und dass du sagst, ich habe daraus immer zwar klar Leid gehabt, aber ich habe daraus was mitgenommen. Also ich habe gesehen, dass sich was verändern kann, wenn ich es verändern will. Und natürlich in deinem Fall nochmal ganz speziell, das auch in deinem beruflichen Alltag mit rein integrieren konntest oder kannst.
Total. Und da, also das ist halt so ein Gedanke, der mir irgendwann auch mal gekommen ist. Meine Oma wusste das ja nicht. Meine Mutter wusste das dann in Teilen. Aber dieses Wissen, was wir heute ja haben und ich auch habe, bringt ja irgendwo auch Verantwortung mit sich. Und deswegen finde ich das auch absolut im Bereich des ärztlichen Handelns wichtig, dass man dann sagt, ich teile auch dieses Wissen, weil es gibt ja natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, hey, Longevity, Orthopädin passt ja gar nicht zusammen, du hast doch davon gar keine Ahnung. Ja.
Frage wäre dann aber die erste Gegenfrage, die ich dann stellen würde, welche Fachrichtung hat denn dann Ahnung?
Das ist auch eine gute Frage, aber natürlich, wenn es jetzt um Zellgesundheit und so geht, wären die Orthopäden jetzt wahrscheinlich tatsächlich nicht die allerersten Ansprechpartner, aber am Ende, glaube ich, ist gerade das, wie gesagt, ich habe ja auch dann funktionelle Medizin mich damit beschäftigt, da Weiterbildung gemacht. Am Ende ist es leider so, dass diese ganzen Weiterbildungen in privater Hand sind, nicht standardisiert. Das heißt, auch da kann einer 50 Weiterbildungen gemacht haben. Da gibt es halt leider noch keinen richtigen Facharzt von der Ärztekammer. Das wird auch noch sicher eine ganze Weile dauern. Und bis dahin muss man, glaube ich, einfach schauen, vielleicht auch ein bisschen die Leute sich selber anschauen. Weil derjenige, der mir die NAD-Plus-Infusion verkaufen will und aber vor mir sitzt mit schlechter Haut, Augenringen und Übergewicht und auf jeden Fall ein Muskeldefizit, da muss man sich halt fragen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen und wir haben es ja am Anfang auch gehört. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo die Medizin auf dem Höhepunkt gefühlt ist. Also wir entwickeln uns da extrem weiter, wir werden immer moderner. Trotzdem ist es ja faszinierend eigentlich, wenn man dann im Gegenzug hört, die chronischen Erkrankungen nehmen zu. Da ist ja ein Widerspruch dabei. Wie erklärst du dir den?
Ich glaube, wir haben verlernt, richtig zu leben. Das ist die eine Seite, ja. Also wie du sagst, das Gesundheitssystem ist super, super leistungsfähig. Also die können echt tolle Sachen. Aber wenn man sich das natürlich anguckt, wie hat sich Lebenserwartung entwickelt, dann ist die natürlich hochgegangen. Aber wenn wir uns dagegen, es gibt nur das englische Wort, Healthspan, anschauen, also wie lange ist denn jemand gesund, ist nicht angestiegen. Ja? Also wie lange kann ich an meinem normalen Alltag ohne Einschränkung beschreiten und das nicht hochgegangen. Das heißt, am Ende bringen uns, das will ich überhaupt nicht generalisieren, ne? Es gibt ganz viele Leute, die haben viel mehr Lebensqualität, viel länger mit moderner Medizin. Aber wenn man sich zumindest diese Daten anguckt, dann ist es im Durchschnitt, sind die Leute nur länger krank, wenn man das so runterbricht. Mhm. Das klingt jetzt natürlich total dramatisch. Ist natürlich auch immer ein bisschen eine Studienfrage, wie ist die Definition von, wann ist deine Healthspan zu Ende, ja. Aber wenn dem so ist, dann ist das ja dramatisch. Also ich fand es jetzt zum Beispiel, ich habe mir das jetzt noch gar nicht angeguckt, aber jetzt kam doch gerade in Chicago bei dem Oncology Meeting kam doch gerade diese Vorstellung von dem neuen Medikament fürs Pankreaskarzinom. Ja. Und also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, okay, wir haben, ich glaube, auf 18 Monate haben sie das oder von 18 auf 36 Monate erhöht. Aber ist halt die Frage, in welchem Zustand die Leute diese zusätzlichen 18 Monate bekommen. Ja, also deswegen, 18 ist unfassbar toll. Also die Verdoppelung vom Überleben. Aber ja, das muss man sich einfach immer fragen. Und zu deiner anderen Frage, sorry. So dieses Normale, ich meine, wir sind ja Menschen in Käfighaltung geworden, ne? Wir kriegen irgendwelches prozessiertes Essen hingeschmissen, das uns süchtig macht, das unser Körper ständig in Zuständen hält, die für unseren Körper nicht gesund sind. Wir bewegen uns kaum noch. Ich meine, jetzt kommt natürlich wieder dieses andere Extrem. Also wir haben entweder Leute, die sich überhaupt nicht bewegen oder so extrem Fitness. Ich bin auch ein bisschen zu viel Fitness, aber was natürlich auch wieder nicht gesund ist, diese Triathlonläufer, also irgendwo so ein bisschen Extreme. Und dass darunter der Körper natürlich massiv leidet, das ist ja also für mich absehbar. Mikroplastik, Weichmacher, mit was wir uns hier alles umgeben, so das ist halt ja. alles nicht, dass das in der Kombination dazu führt, dass viel mehr Erkrankungen da sind, würde ich mich jetzt nicht groß wundern.
Auf jeden Fall. Ich glaube, der gesunde Mittelweg ist tatsächlich da das Entscheidende. Du sagst selber, die einen, und ja, das fällt mir auch auf, gehen jeden Tag kilometerweit laufen, schwimmen, oder wie du sagst, Triathlon, schon mäßig. Die anderen bewegen sich zu wenig. Diese Balance, die hat sich eigentlich auch gar nicht verändert. Also ich habe das tatsächlich im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Das war früher schon auch so.
Wirklich?
Ja. Also es gab früher auch die, die viel und schlank waren und sich vermeintlich gesund ernährt haben. Und es gab aber auch die, die sich kaum bewegt haben, die sehr viel gesessen sind. Also so, weil wir hier gerade in München sitzen, diese Wirtshaussitzer mit dem, wo man dann gesagt hat, ja, der Bauch gehört dazu und so. Also es hat sich anscheinend in der Richtung gar nicht viel geändert. Es ist nur sichtbarer geworden, was mir jetzt so aufgefallen ist in den ganzen Beobachtungen. Man muss natürlich da auch unterscheiden, was man liest und wie man es liest, weil es tatsächlich riesengroße Unterschiede sind. Was aber tatsächlich mir aufgefallen ist, in dem Ganzen, um auf dieses Thema nochmal kurz einzugehen, was wir vorher gerade angeschnitten hatten. Wir sprechen ja immer vom Behandeln. Und was mir und was auch sehr auffällig ist, dass wir uns Gott sei Dank jetzt immer mehr damit beschäftigen, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern die Ursache tatsächlich zu behandeln und dass wir da tiefer in die Materie reingehen und dass das dadurch auffälliger ist natürlich, weil wir sagen, wir hatten ja letzte Woche in der Folge die Knieprothese zum Beispiel. Das heißt ja, das Erste und das Wichtigste ist erstmal Gewicht abnehmen. So, jetzt jemand, der Schmerzen hat, abnehmen ist natürlich dann automatisch immer dieser Gegeneffekt. Geht trotzdem, ja. Wo siehst du denn da die größte Schwäche in unserem System?
Naja, dass wir einfach warten, Beschwerden da sind. Und zwar, und das ist auch was, wir warten auch dann noch lange, weil es einfach immer auch so dieses, ja, das ist jetzt normal, mein Fuß tut halt weh und naja, ich war jetzt ja auch wandern und dann tut er dann nach 2 Wochen weh, das ist normal. Nee, Schmerzen sind nie normal. Ja, und das ist, und dann geht zum Arzt und das ist halt leider wahrscheinlich die Erfahrung von vielen Patienten, dann wird so, jetzt tut der Fuß einmal 2 Wochen weh, ja, dann warten sie halt und wenn es wiederkommt, dann kommen sie wieder. Und dann haben sie 4 Monate auf den Termin gewartet, ja, und also dann denkst du dir auch so, ja, dann lasse ich es das nächste Mal.
Habe ich gleich mal die nächste Frage. Du hast es gerade schon angesprochen, haben sie einen Termin, dann sind sie bei dem einen, du weißt ja selber, wie das ist, jetzt mal in deine Fachrichtung zu gehen, dann ist es der Orthopäde, dann geht man die Person zum zweiten Orthopäden, zwischendrin waren wir ja schon beim Radiologen und dann waren wir noch beim Neurologen. Auf was ich raus will, die haben ja alle eine wahnsinnige, jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich. Warum ist das so?
Also A, glaube ich, dass häufig natürlich auch einfach keine Arzt-Patienten-Bindung entsteht. Ja, das ist einfach völlig, das ist so, wie das moderne System funktioniert, ist das halt einfach, was ist das Problem? Sag mir das jetzt schnell, ich habe keine Zeit. Das tut da weh. Aha, ja, also auf dem Weg raus kriegen sie noch ein paar Einlagen und wenn es nicht besser wird, kommen sie in 6 Wochen wieder. Wie soll ich da irgendwie ein Gefühl für den Arzt oder irgendeine Bindung haben? Das heißt, wenn der dann die Einlagen hat und 6 Wochen später ist es nicht besser, dann guckt er einfach bei Dr. Lipp, wo hat jemand den nächsten Termin wieder frei? Beim Zweifel, selbst wenn er den Arzt jetzt irgendwie ganz gut fand oder so, dann ist der nächste Termin bei dem vielleicht halt in 4 Monaten frei, also bringt es ihm auch wieder nichts. Und es ist halt auch, ich verstehe das ja total, ich behandle ja nur privat, weil ich gerne jedem Patienten 30 Minuten anbieten will, weil das finde ich schon das ist, was du bei den meisten brauchst, um zu sagen so, hey, erstmal sprechen, was ist hier das Problem, den Patienten auch ein bisschen kennenlernen, was macht der überhaupt, was will der überhaupt, total wichtig, weil nicht jeder will immer der Supersportler wieder werden, ja. Dann die einfache Diagnostik machen, natürlich ausführlich wirklich untersuchen. Wie gesagt, ich mache viel Füße und da gehört einfach viel mehr zur Untersuchung als ein kurzer Blick und ein Sono und dann einfach die Befunde besprechen, sagen, was ist aus meiner Sicht das Problem, Behandlungsplan erstellen. Dafür brauchst du einfach 30 Minuten und die hat keiner in unserem GKV-System, ja. Das heißt, da wird kein richtiger Behandlungsplan gemacht. Das heißt, der eine sagt, jetzt kriegst du die Einlagen, wird nicht besser, dann hat der keinen Termin, dann gehst du zum nächsten. Dann sagt der wieder so, ach so, ja, nee, ich mache da immer Stoßwelle, dann gibt's da irgendwie dann die Stoßwelle, dann wird's wieder nicht besser. Ja, und auch für den Patienten, wenn es dir nie jemand richtig erklärt hat, das ist mir auch ein Riesenanliegen. Informed Consent heißt es. Ein Patient kann nur zu einer Maßnahme einwilligen, wenn er informiert ist, wenn er weiß, was er hat, wenn er weiß, was sind die Behandlungsoptionen und wenn er weiß, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Behandlungsoptionen.
Das ist ja genau der Grund, warum wir diesen Podcast damals gegründet haben, weil wir gesagt haben, wir wollen mehr Aufklärung betreiben in die Richtung, so wie wir es ja jetzt auch machen, dass wir sagen, wir nehmen uns ein Thema vor, gehen das durch von was ist die und die Erkrankung überhaupt, welche konservativen Möglichkeiten gibt es, welche operativen und was sind die Vor- und Nachteile und was ist eigentlich der Rattenschwanz dahinter, also mit OP, Reha und so weiter und so fort. Finde ich ganz, ganz spannend, was du sagst. Ich finde es faszinierend, dass du es überhaupt in 30 Minuten schaffst, weil ich finde, selbst 30 Minuten sind schon echt knapp.
Irgendwann wird es unwirtschaftlich.
Ja, genau. Völlig nachvollziehbar, aber ja, im GKV-System haben die Ärzte noch nicht mal...
Wenn ich einen Termin nur habe und dann ist der Patient auch mal eine Stunde da, ja. Das ist so, ja. Aber also die Zeit kann man schon sinnvoll verbringen. Das ist
auf
absolut
jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt hast du ja einen ganz interessanten Satz gesagt und den fand ich ja wirklich sehr, sehr spannend. Der Schmerz sitzt lokal, die Ursache oft nicht. Was meinst du damit?
Also ganz viel orthopädische Probleme haben auch viel zum Beispiel mit Entzündung zu tun. So wie die Tendinopathien, Plantarfaszitis, also aus meinem Bereich ja diese ganzen Überlastungen. Und Entzündung ist halt einfach auch ein systemisches Problem. Das heißt, da hat einfach die Lebensführung total viel Einfluss drauf. Wie schläft der Patient? Wie ist der? Was macht er für Sport? Bewegt er sich? Bewegt er sich gar nicht? Diese ganzen Sachen gehören da eben auch mit dazu. Ja, also es ist überhaupt nicht so, dass ich, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, auf einmal ist die Plantarfaszitis weg. Das wird ja niemals so sein. Ja, aber das ist eben nicht nur stur auf die Stelle, wo es weh tut, schauen, sondern sagen so, hey, gibt es vielleicht andere Faktoren, die da mit reinspielen? Dann jetzt, wenn wir die Plantarfaszitis haben, ist ja immer auch immer eine Verkürzung dabei, da ist das Schuhwerk super wichtig. Ja? Also das wird in der Fußchirurgie so, also wirklich totgeschwiegen. Alle Infos, was ich gelernt habe über Schuhe, habe ich von britischen Podiatrists gelernt. Ja, weil es die ärztliche Beschäftigung mit normalen Schuhen, die gibt es gar nicht in Deutschland. Ja, also ich teste gerade alle möglichen Schuhe, weil überall steht ja mittlerweile drauf, Fußgesundheitsschuhe und so. Die sehen ja mittlerweile auch nicht mehr so schrecklich aus, Gott sei Dank. Aber weiß ja auch nicht, was steht drauf, was kriegst du. Ja, also das ist so ganz viel, was einfach zusammenspielt. Und das ist eben das, was ich mir Gott sei Dank leisten kann. Und wo aber natürlich dann auch klar ist, dass dann andere Konzepte dann scheitern, wenn man eben nicht alles behandelt. Ja, also.
Deswegen finde ich ja diese Spezialisierung auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man als Patient eine vernünftige und klare Aussage hören will, muss man auch zu jemandem gehen, der sich auf gewisse Themen dann auch spezialisiert. Also so wie jetzt bei dir mit Fußsprunggelenk. Handchirurgie ist ja tatsächlich sehr ähnlich. Hört sich vielleicht komisch an mit der Handchirurgie um Fuß, aber es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass du es ansprichst, weil es steht, so wie du sagst, Patienten wissen das ja nicht. Die lesen dann in irgendeiner Werbeanzeige orthopädische Einlagen drin und Fußbettung und dies und das und jenes. Ja, das steht da drauf, aber ist es denn wirklich so? Was empfiehlt der Arzt?
Total,
Also,
das fragen die immer und die kriegen da keinen. Also ich weiß noch, mein alter Chef, wie gesagt, kann überhaupt nichts Negatives über ihn sagen, super war das, aber der hat immer gesagt, ja, und sie müssen vernünftige Schuhe tragen. Und natürlich, der beim Professor, der geht dann wieder raus, dann trauen sie sich nicht zu fragen und dann fragen sie mich ja, was für Schuhe meint er denn? Ich so, ja, vernünftige. So, was ist jetzt ihre Frage? Und dann habe ich mich, wie gesagt, jetzt mit meiner Praxis eben auf dem Markt umgeguckt und teste die jetzt. Und Gott sei Dank teste ich die auch, weil, also die ich jetzt hier gerade trage, die sind von allen Podiatrists diese Top-Empfehlung immer für alles und die finde ich gar nicht so gut. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist auch die Empfehlung, weil die ein Affiliate-Programm haben, diese Firma. Ja, ja, also deswegen.
Aber das ist tatsächlich immer so dieses Schwierige, was man aus Patienten eben hat. Wir haben das Thema ja jetzt in den Folgen davor bei gewissen operativen Geschichten ja auch, wo man dann sagt, naja, welches Schuhwerk sollen sie denn tragen? Ja, genau, also das bequeme Schuhe, ja, ja, genau. Schuhe, wo man leicht reinkommt. Ja, aber was ist es denn?
Da gibt es total viel darüber zu wissen, das ist super spannend.
Also es ist wirklich total interessant, ja. Und vor allem auch, sollen sie breit sein, sollen sie nicht breit sein?
Sohle fest,
breit. Genau. Es ist ja immer so dieser Punkt, deswegen wirklich total interessant. Jetzt nimm uns doch mal mit in die Praxis und sag uns doch einfach mal du wirst uns bestimmt so einen Fall vorbereitet haben, wo du sagst, über den spreche ich gern, das ist so das Paradebeispiel von Patient kam mit Schmerzen.
Ich erzähle dir ehrlich gesagt einen Fall, wo ich das erste Mal gedacht habe, ob das alles, was ich gelernt habe, so ist oder doch nicht. Wo ich das erste Mal wie gesagt, ich bin weiterhin eine absolute Schulmediziner und viele Sachen müssen operiert werden. Aber es gab so einen Moment und da saß ich da und dachte mir so, komisch. Das war in meiner alten Praxis. Und dann kam so ein Patient, Ende 60, Anfang 70, so ein netter Opilein. Wirklich mit dem vollkommen zerstörten Pes-Plano-Valgus-Sprunggelenk. Wirklich durchgerockt. Da war kein Knorpel mehr, schon lange nicht mehr. Und der Talus saß irgendwo in der Tibia, so schräg drin.
Okay, jetzt müssen wir dich ganz kurz unterbrechen, weil wir haben ja überwiegend Laien als Zuhörer. Ja, kannst du es kurz erklären, was...
Genau, also das Sprunggelenk besteht aus zwei Knochen sozusagen. Das obere Sprunggelenk, das ist einmal das Sprungbein, das sitzt hier, das ist quasi fußseitig. Und darüber kommt das Schienbein, zumindest am Innenknöchel. Und die beiden bilden so das Sprunggelenk. Und das Sprungbein war eben durch die Fußfehlstellung verkippt und hat sich dann durch die Fehlbelastung oben in das Schienbein eingegraben und der ganze Knorpel ist kaputt gegangen. Das hieß bei dem, alles stand schief, Nummer eins, und da war auch kein Knorpel mehr da. Das muss massiv schmerzhaft gewesen sein. Er konnte kaum noch bewegen, ist da rumgehumpelt und hat mich natürlich gefragt, was jetzt machen soll, weil sein Hausarzt hat ihn jetzt geschickt. Dann habe ich zu ihm gesagt, also Option Versteifung, Option Prothese, beraten, aber war völlig klar, dass man operieren muss. So, dann guckt er mich am Ende an, ich mir den Mund fusselig geredet, dann guckt er mich an, OP will ich eigentlich nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, aber da gibt es wirklich, also keine Diskussion, da muss man operieren, da gibt es keine andere Möglichkeit. Und dann sagt er er will sich jetzt noch mal ein bisschen weiter informieren und er meldet sich wieder, okay. Und dann kam der wirklich, weiß nicht, vielleicht 6 Wochen, also wirklich relativ kurz danach wieder. Er wäre beim Osteopathen gewesen, hat ihn eingerenkt, was auch immer, aber hat ihm wohl gut getan. Er hatte Blutegel und er nimmt jetzt jeden Morgen eine Ingwer- und eine Kurkuma-Knolle, drückt die, also stampft die, macht heißes Wasser drauf und trinkt das. Und er hat keine Schmerzen mehr.
Wow.
Und dann habe ich gesagt als ob. Du kommst in 6 Wochen wieder und dann willst du dann doch die OP. Und dann war der aber so ein sehr, wir haben uns auch gut verstanden, dann kam der immer wieder, also bestimmt über knapp 2 Jahre. Anderthalb wahrscheinlich. Ja, aber... immer wieder gesagt, nee, mir geht's gut. Und ich war wieder beim Blutegel und wieder bei meinem Osteopathen und ich trinke super. Und das war so das erste Mal, dass ich so dachte, wenn du einfach als Unfallchirurg-Orthopäd dieses Bild siehst, dann denkst du einfach, also da musst du nichts mehr diskutieren. Aber den Patienten war das genau das Richtige, weil der war alt. Diese OP hätte bedeutet, dass er natürlich eine Weile an Krücken bzw. Rollstuhl bzw. völlig immobil gewesen wäre. Wir wissen alle, wie sich das dann langfristig auswirkt. Wir wissen, wie die Komplikationsrate in dem Alter ist, gerade bei Operationen, Sprunggelenk, Fuß.
Und wenn wir vor allem deinen Fall vom vorher schon gehört haben, und da warst du 24.
Ja, genau. Und dann muss man einfach sagen, für den war das genau das Richtige. Und dann, gut, ich meine, dann habe ich mich natürlich belesen und dann über Kurkumin zum Beispiel mich damit beschäftigt. Habe das dann auch so bei ein paar Patienten angewandt. Tatsächlich mache ich das immer gerne bei Patienten mit den Fingergelenksarthrosen. Die sind ja sehr schmerzhaft, die sind ja immer so anfallsartig schmerzhaft. Und der Großteil der Patienten sagt, also die Anfälle kommen weniger oft und auch weniger intensiv dann, wenn ich das nehme. Und ja, und dann hast du so diese ersten, natürlich liest du die wissenschaftliche Grundlage danach, aber denkst dir so, irgend so ein Pflanzenzeug. Es ist aber ja eigentlich, also ich meine, alles kommt aus Pflanzen. Das ist halt immer so diese Arroganz der Schulmedizin, dass man halt irgendwie sagt, so, ja, Kurkuma, Quatsch. Ja, aber wenn du jemanden operierst, dann möchtest du nicht, dass der Kurkumin den in den letzten 10 Tagen eingenommen hat, weil es eben Auswirkungen hat.
Ja. Wobei man ja sagen muss, du verlässt ja dabei noch nicht mal. Und da muss ich ja eine Lanze brechen. Brichst du damit gar nicht die Schulmedizin, wenn man es mal ganz genau nimmt und wenn man die wissenschaftlichen Arbeiten dazu liest, da leitlinienmäßig sagt man das so und so. Das sind aber die Leitlinien, das ist ja also eine Linie, die man gehen kann, damit man in einer gewissen Phase abgesichert ist. Und ich muss ja mal eine Lanze brechen für die orthopäden Unfallchirurgen, weil nicht, dass das jetzt von den Patienten falsch verstanden wird. Man hat gar nicht die Zeit, als Orthopäde, Unfallchirurg, sich vor allem im Klinikalltag, wenn man mal ganz ehrlich ist, damit zu beschäftigen. Also da hattest du natürlich, sag ich mal, das Glück auch mit der in der Praxis.
Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, wenn ich den Patienten nicht gehabt hätte. Und wenn der nur einmal da gewesen wäre, um mir zu sagen, dass ihm jetzt besser geht, dann wäre ich das auch nicht. Aber dadurch, dass ich den eben immer wieder gesehen habe, dachte ich mir irgendwann, also jetzt muss ich mir das mal anschauen.
Und das ist natürlich schon auch der Vorteil, sag ich mal, von Praxis zur Klinik. In der Klinik siehst du Patienten einmal in der Ambulanz und dann nicht mehr.
Es ist auch eine völlig andere
Genau. Beziehung. Aber es ist wirklich total schön und toll zu hören, dass du genau so einen Fall besprichst, weil es nämlich tatsächlich sehr, sehr interessant ist, so mal wirklich, ab wann kommt denn der Punkt, warum denke ich um, warum mache ich jetzt plötzlich was anderes, was ich sonst so nie gemacht habe und so. Wirklich sehr, sehr cool. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen reingegangen in das Thema und du hast jetzt ja schon verraten, dass du dich dann damit beschäftigt hast. Und jetzt, wenn man ja normalerweise zum Orthopäden oder zum Unfallchirurgen geht, oder in deinem Fall zur Unfallchirurgin geht, dann denkt man ja, okay, gut, die wollen ja operieren und konservativ ist ja da jetzt eh nicht wahnsinnig viel, ja, also trotzdem hast du dich spezialisiert auf die konservative Therapie. Warum und was war so der Ansatz oder was ist der Ansatz dahinter?
Also warum? Nehmen wir mal den Halux. Mein alter Chef hat Halux wirklich wunderschön mit Liebe für jedes Detail traumhaft operiert. Ich immer sehr gerne zugesehen. Und ich glaube, wenn man in Studien guckt, liegt so die Komplikationsrate oder die Zufriedenheitsrate bei um die 80%. Heißt, 20% sind unzufrieden. Und dann muss man sich natürlich unzufrieden, aber bei einem guten Befund. Ja, also natürlich, wenn jemand unzufrieden ist, weil es objektiv nicht gut geworden ist, ist natürlich was anderes. Aber Röntgenbild, Lokalbefund, alles in Ordnung. Patienten sind trotzdem nicht zufrieden. Warum? Und welche sind es? Und da gibt es keine Studien zu, aber das ist meine persönliche Meinung. Das liegt an der Patientenauswahl, glaube ich. Weil ich glaube schon, und das habe ich auch oft gesehen, die Patienten werden dann geschädigt. Halux ist so mein Lieblingsbeispiel, deswegen mache ich es jetzt einfach da dran. Patient kommt, packt seinen Fuß auf den Tisch, mein Hausarzt sagt, muss man operieren. Guckst du, sag ich, ordentlicher Halux? Tut's denn weh? Nein. Welche Schuhe tragen sie? Und tut's in den Schuhen, oder mit irgendwelchen Lederschuhen oder was? Tut's in den weh? Nee. Dann muss man nicht operieren. Ja, aber gucken Sie mal, wie der aussieht. Der Hausarzt hat's doch gesagt.
Ja.
Und ich glaube, dass schon, und weil natürlich immer irgendwo auch natürlich den Patienten ja auch zufriedenstellen möchte und wenn jemand wirklich drauf drängt oder er hat nur leichte Beschwerden oder er sagt im Zweifel auch so, ja, tut mir alles weh, ist blöd, dann werden die operiert. Und es ist natürlich immer so eine Frage, wenn du von einem Schmerzniveau 0 kommst und du hast nach der Operation Schmerzniveau 1, dann hast du eine Verschlechterung. Ja, also wenn du halt von genauso, wenn du von 2, also von leichten Beschwerden kommst, dann hast du mittelmäßige Beschwerden, weil natürlich die Halux-Chirurgie, die ist auch, das wird immer so abgetan, ja, wir machen den C gerade, sagt man immer gerne den Patienten, ja. Aber die Hauptlast läuft einfach über den ersten Strahl und wenn du da was veränderst, wenn du den ein bisschen zu sehr hebst oder du verkürzt den zu sehr, dann kommt auf einmal viel Kraft auf den zweiten Strahl und dann macht der die Beschwerden. Und es ist ja auch häufig, dass die Patienten dann einfach nochmal operiert werden müssen. Und dass diese Patienten dann nicht zufrieden sind, das ist ja klar. Und vielleicht holt man die ja besser ab mit der konservativen Therapie, weil da kann man, das wird auch immer, oder das habe ich damals auch noch so gelernt, es gibt für den Halux keine konservative Therapie. Das stimmt aber nicht. Also es sind immer wieder dieselben Probleme, die man beim Halux sieht. Das ist intrinsische Fußmuskulatur gleich null. Die muss man auftrainieren. Dann natürlich diese akuten Entzündungen durch diese Drucküberlastung, die kann man quasi interventionell angehen. Beziehungsweise natürlich Schuhe, Osteopathie, Tapen, kann auch mal was Entzündungsmodulierendes hinspritzen, man kann auch eine Stoßwelle da machen. Ja, also einfach das Zusammenspiel von allem. Und dann kann man da Patienten auch, natürlich nicht die Maximalvarianten, die überhaupt nicht mehr laufen, und die kriegst du damit nicht. Aber du musst einfach, wie gesagt, Patientenauswahl, dann den richtigen finden für das Richtige. Und ich möchte einfach gerne für die Patienten, die das wollen natürlich, die sagen, okay, ich bin jetzt bereit, da auch ein bisschen was zu investieren, von meiner Seite, weil ohne eigenes Zutun passiert nichts.
Ist aber auch bei der OP auch so.
Absolut, ja. Die das gerne wollen und die einfach in einem Stadium sind, wo man sagt, okay, da kann man das jetzt gerne auch nochmal gut versuchen. Für die möchte ich einfach auch eine Anlaufstelle sein, weil aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es wenig.
Auf jeden Fall, ich bin da auch voll bei dir. ist tatsächlich auch so, dass ich bis zu dem Gespräch mit dir noch nie was von konservativer Therapie bei Hallux gehört habe. Und wir hatten es ja schon, ich habe ja auch mal in der Praxis gearbeitet für Fußchirurgie. Und klar, Spritzen oder sowas mal kurz vorher, aber im Endeffekt ging es immer auf die OP. Und das war auch das klare Zeichen schon in die Richtung. Ich finde es ganz, ganz interessant. Und vor allem hast du gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, finde ich. Die Eigenmotivation beziehungsweise die Eigengabe des Patienten ist ja da auch wahnsinnig wichtig. Und da wären wir jetzt auch gleich beim nächsten Thema. Eigenverantwortung, das unbequeme Thema. Und es ist tatsächlich dieses unbequeme Thema. Und wir hören es in jeder Folge von Kolleginnen und Kollegen von dir, die wirklich sehr, sehr spannend ist, weil das ja wirklich immer so ist. Ohne das Zutun des Patienten können wir uns den Rest aber eigentlich auch sparen, wenn man es mal ganz genau nimmt.
Natürlich.
Und warum ist es so wichtig, diese Eigenverantwortung, das eigene Zutun vom Patienten?
Weil der Patient, wenn er jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das ist nach Operation auch so, aber wenn der Patient jetzt zu mir kommt für eine konservative Therapie, dann bedeutet das Commitment. Ja, also ich habe gesagt jetzt keine Zahl, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, 50% mache ich, 50% machen Sie. Ja, und du musst dem Patienten auch immer wieder, wenn er wiederkommt, immer wieder sagen, machen Sie Ihre Eigenübungen, wie sieht es mit den Schuhen aus, tragen Sie die Einlagen, waren Sie beim Osteopathen, immer wieder einfach super nervig sein, ja. Ich habe auch die Physiotherapeuten, der Osteopath, mit dem ich arbeite, selbst der Einlagenmacher, alle wissen genau, die Patienten müssen immer wenn wir einer von uns sie sehen, müssen wir sagen, und wie läuft es mit den Übungen, weil es funktioniert halt nicht. Also ich meine, wie gesagt, beim Hallux als Beispiel musst du die intrinsische Fußmuskulatur aufbauen. Das ist, bei den meisten Leuten ist die wirklich, da ist nichts mehr da und das dauert einfach lange und das ist intensiv. Das wieder aufzubauen und ohne das geht's halt nicht. Da kannst du reinspritzen, Wunderpillen geben, da kannst du ja sonst was verkaufen. Es wird ja nie funktionieren, ja? Also genauso bei der Physiotherapie. So früher ich leg mich da auch bei dem auf die Liege und der macht irgendwas. Da wächst ja kein Muskel auf Zauberweise, ja?
Hatten wir in anderen Folgen ja auch schon mit den Physiotherapeuten, zum Beispiel mit der Annika oder mit der Wiebke, die sagen, Patienten zum Beispiel, die hier mit Anzug oder mit Jeans und so kommen.
Ja.
Nee, danke. Sind hier falsch. Also das ist schon, wir reden hier von aktiver Physiotherapie und das ist ja
genau,
auch.
Aber das ist diese initiale Ausstellung, ich lege mich da jetzt hin, der behandelt mich.
Ja.
Und dann gehe ich wieder und dann bin ich wahrscheinlich geheilt. Aber das sind halt so, das ist natürlich das Eindringlichste immer, ist diese aktive Physiotherapie. Ich sage immer den Patienten, versuchen Sie halt diese Fußübungen, lassen sich ja Gott sei Dank gut integrieren. Das ist ja nicht wie die irgendwie Springübungen mit dem Knie, wo du dann quasi ein halbes Equipment brauchst, sondern machen Sie das morgens, abends immer beim Zähneputzen, dass man das wirklich als so einen festen Punkt einfach irgendwie mit eingearbeitet, weil sonst denkt man, ich mach's morgen und hat man es wieder nicht gemacht. Und was bei mir auch immer ein Riesenthema ist, sind wirklich die Schuhe. Jeder Patient kriegt von mir in seinem Brief eine konkrete Empfehlung für einen Schuh, ja? Und dann kommen die wieder in Ballerinas und dann sagt man so, ja, aber ja, die Beschwerden waren jetzt besser als viele Ballerinas. Also, wir wollen das jetzt einmal richtig bearbeiten, das heißt, jetzt, das ist Commitment von Ihnen. Jetzt werden einfach mal 6-8 Wochen, werden jetzt wirklich die empfohlenen Schuhe getragen und dann gucken wir, aber sie müssen sich ihr Leben lang gewahr sein, dass sie einfach keinen gesunden Fuß haben und dass sie den Großteil der Zeit einfach mit den Schuhen aufpassen müssen. Und wenn die ihnen nicht so schön gefallen, ich verstehe das, wie gesagt, ich trage auch gern schöne Schuhe, kann man auch immer mal machen, aber im Großen und Ganzen muss man dann eben auf diese Schuhe zurückgreifen. Es ist halt so.
Jetzt wollte ich gerade schon den Wink machen, Victoria, dass es im Endeffekt ja faszinierend ist. Du bist eine Frau, damit bist du schon mal nahezu spezialisierter als jeder Mann, was das Thema Schuhe angeht. Dann machst du auch noch Fußchirurgie. Der Mann wird sich wahrscheinlich wundern, wo die ganzen High Heels stehen im Schrank. Ist ja schön, dass du auch sagst, ja, auch die habe ich. Obwohl du auch schaust natürlich, dass du gesunde Schuhe trägst, also Schuhe, die zur weiteren Gesundheit des Fußes beitragen. Das heißt ja nicht, dass das ist immer so dieses Extrem, was ja, finde ich, auch Patienten gerne sehen. So, ja, die Ärztin oder der Arzt hat gesagt, ich darf die und die Schuhe nicht mehr tragen. Naja, wenn es jetzt mal bei einer Abendveranstaltung ist, ich sage jetzt mal im Prinz-Regententheater oder in der Bayerischen Staatsoper oder wo auch immer, die paar Stunden es macht jetzt das Ding nicht, genau, aber
nie und immer funktioniert.
Sonst halt, so wie du sagst, diese Ballerinas, und wenn man jetzt beispielsweise in München oder ich war gestern in Würzburg durch die Innenstadt gehen, wenn du siehst, diese Ballerinas, die gerade wieder ganz groß in Mode sind, man denkt, boah, wisst eigentlich gar nicht, was ihr euch damit antut. Also,
und das ist halt auch so ein Riesenthema, wenn du überlegst, guck, ein Drittel der Deutschen werden irgendwann in ihrem Leben Fußschmerzen entwickeln, die sie in ihrem Alltag einschränken. Ein Drittel. Das ist total viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist zu 33%, dass ich das irgendwann mal erreichen werde. Wenn ich jetzt halt, wir wissen alle, bis 30 sind wir alle unvernünftig, da dürfen wir rauchen, dürfen wir trinken, aber danach muss damit Schluss sein. Genauso mit Schuhen. Man muss halt einfach ein bisschen bewusster dann werden, ja, weil natürlich ist das ja nichts, was von jetzt auf gleich entsteht oder was Gott gegeben ist. Natürlich gibt es den einen, der hat mehr Veranlagung dazu. Wir Frauen tendieren eh immer mehr dazu. Und es gibt die Leute, die haben weniger Veranlagung dafür. Aber grundsätzlich muss sich schon jeder so ein bisschen Gedanken machen, hey, was kann ich denn für meine Gesundheit tun? Und wir gehen zum Fitnessstudio, wir gehen zur Hautkrebsvorsorge. Dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen an die Füße denken. Weil das ist ja auch so eine klassische Story. Die Frau kommt in die Wechseljahre, dann auf einmal kommt die Plantarfasziitis. Früher war sie eigentlich viel, was weiß ich was, Joggen, Wandern, Fahrradfahren. Hört sie damit auf, weil es kommt dann immer wieder. Und dann verliert sie Muskelmasse und dann wird sie frail und dann stürzt sie.
Also ich bin da wirklich bei den ganzen Steps wirklich voll bei dir und sag auch, ja, es ist aber halt auch für die, sag ich mal, breite Masse wahnsinnig schwierig, auch da einen Arzt zu finden, der eben sich dann die Zeit nimmt, der das auch wirklich so erklärt, wie du es erklärst. Zum Glück haben wir jetzt Möglichkeit, auch in diesen Zeiten mit Podcast, dass wir eben so auch die Leute vielleicht so ein bisschen animieren da und sagen, hey, ja, es ist vielleicht mal diese Eigenverantwortlichkeit, die Therapie so durchzuführen und zu machen und die Übungen zu machen. Und irgendwann mal, das ist das Schöne, ich hatte das heute tatsächlich gehört in dem Podcast Wie geht's von Robin Gosens, ehemaliger deutscher Nationalspieler, der sich ja sehr viel auf Psychologie spezialisiert hat und da eben auch gesagt hat, bei seinem Gast Magdalena Neuner, weil die, da ging es um das Thema Meditation, mhm, und er schafft es nicht zu integrieren in seinen Alltag. Dann sagt sie, du musst das einfach dir, das ist ein Standard, die hat sich da ihre Zeiten so gelegt. Klar ist es auch mal so, dass es in den Ferien, wenn die Kinder da sind und so weiter, vielleicht anders ist, aber du musst es einfach einbauen in deinen Alltag. Und das kann uns auch keiner erzählen, dass er das nicht hinbekommt, diese 10 Minuten, jetzt beispielsweise bei den Fußübungen, weil ich das selbst auch schon mitgemacht habe, die in seinen Alltag zu integrieren und da wirklich daran zu arbeiten.
Ja,
genau.
Weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, es 90 Tage, dann ist es keine Hürde mehr, sondern einfach, was
so,
du halt
dann,
machst.
Genau, ne? Dann ist es so ein
Satz dafür. Ja,
ja, auf jeden Fall. Victoria, lass uns mal zum anderen Thema gehen und was eigentlich so nahtlos übergeht. Heitlichkeit ohne Esoterik. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. Und das ist gar nicht abwertend gemeint gegenüber Heilpraktikern oder sowas. Aber dieses Wort Ganzheitlichkeit verstehen viele, vor allem in der Medizin, eher in dem Bereich Heilpraktiker, deswegen sage ich das einfach so mit dazu. Das Wort Ganzheitlichkeit wird heute inflationär benutzt tatsächlich und man hört das ja in ganz, ganz vielen
klingt
Bereichen.
Klingt erstmal gut, ja.
Genau, klingt erstmal super. Was bedeutet das für dich persönlich ganz wirklich?
Also erstens Individualität, also jeder Patient ist anders und den muss man eben als solches behandeln, wie er eben kommt und nicht sagen, okay, der hat Symptom XY, da kommt Therapie Z. So. Dann eben, wie ich gesagt habe, den kompletten Menschen betrachten. Also was ich halt häufig habe, sind zum Beispiel auch so High-Performer, die immer auf so einem Level sind. Und dann guckst du, wie regenerieren die? Und die gar nicht. Die haben keine Ruhephasen. Die sind nur auf dip. Schlafen dann natürlich auch schlecht. Und man weiß zum Beispiel, dass wenn jemand nicht ausreichend schläft, dass er Schmerz stärker wahrnimmt. Ja, also das sind solche Sachen. Dann kommen chronische Entzündungen dazu, Mikro-, Makronährstofftherapie, sowas Einfaches wie ein Vitamin-D-Mangel. Also da wir wissen ja sowieso, dass wir alle unterversorgt sind, dass wir auch alle mit den aktuell geltenden Grenzwerten auch immer noch nicht gut versorgt sind. Und dann wissen wir auch aus Studien, und es ist nicht nur eine, das sind mehrere, dass zum Beispiel Tendinopathien bei einem Vitamin D unter 10 einfach massiv erhöht auftreten, ja. Und das ist halt einfach so ein Zusammenspiel, wo man halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht sagen, da tut's weh, da ist das Problem, sondern, oder was wir auch ganz häufig haben, bei mir in der Praxis noch ein Kollege für Knie und einer für Wirbelsäule mit drin, und wir schicken uns ganz häufig gegenseitig die Patienten, weil dann der bei meinem Kollegen für die Wirbelsäule kommt und dann sagt, guckt er sich das an und dann sagt er, was ist mit ihrem Fuß? Ja, und dann schickt er zu mir und dann versorgen wir den Fuß und auf einmal geht's mit den Rückenschmerzen besser. Ja. Ja, also das ist sowohl aus orthopädischer Sicht, nicht nur ein Gelenk betrachten, sondern die ganze Statik. Der Fuß spielt da halt immer eine besondere Rolle, weil er einfach halt die Basis bildet, ja. Aber auch den Menschen als System in der Gänze erfassen, ja. Mhm. Ich habe da leichte Reden. Ich habe immer 30 Minuten pro Patient, ja. Deswegen will ich da auch gar niemanden Vorwurf machen. Es muss natürlich auch ein gewisses Interesse bestehen. Aber das ist, ich glaube schon, dass das auch einfach der Grund ist, warum häufig eben andere Ansätze halt scheitern, ja.
Wir hatten es ja auch in der Folge von Professor Beckmann, der einfach auch gesagt hat, aber der ist in der Klinik und macht ja auch in der ambulanten Sprechstunde, da hat man ja auch nicht die Wahnsinnszeit, sondern meistens ja sogar noch weniger, wenn man es so nimmt. Aber ich meine, Patienten so im Ganzen, von der ganzen Statik, den mal zu untersuchen, das muss sein. Also das muss. Sehe ich tatsächlich auch so, weil es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist. Und man sieht meistens an der Statik schon, so wie du sagst. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass du in der Praxis mit bist, wo ihr euch kollegial unterstützt. Also mit Knie, Wirbelsäule, alleine diese zwei Punkte und dann der Fuß, oft das zusammenspielt. Ja. Ich habe damals, das ist schon tatsächlich fast über 20 Jahre her, gab es so eine Art Ganganalyse. Und dann hat man ja irgendwann mal angefangen, tatsächlich nicht nur die Füße, also von Hüfte bis Fuß runter, sich anzuschauen mit solchen Bällchen, wenn man das so gesehen hat. Wir werden hier oben
da auch was ein. Mit in Großhadern auch, ja.
Genau.
Das ist ziemlich cool.
Und irgendwann mal ist man dann dazu gekommen, dass man gesagt hat, okay, man bindet die Wirbelsäule und die ganze Statik mit ein. Und es ist tatsächlich so interessant zu sehen, wie viel man daran verändert oder verändern kann und wie oft, und das hast du ja selbst auch gesagt, sieht man Patienten, die mit dem einen Problem kommen, aber dass die Ursache wo ganz anders liegt, nämlich vielleicht gar nicht beim Fuß, sondern ich find's tatsächlich sehr, sehr spannend, das ganze Thema.
Man lernt auch immer wieder Neues.
Auf jeden Fall.
Auch jeden Tag, ja.
Wie sieht das mit Stress aus und kann das so eine Heilung oder so ein Prozess beeinflussen?
Total, ja. Also wie gesagt, Stress ist auch am meisten, auch von unseren ganzen gesundheitsbewussten Patienten, wirklich das, was am meisten unterschätzt wird, was für Auswirkungen das letztlich haben kann. Und das ist ja auch in Studien auch seit 100 Jahren bekannt. Das ist ja nichts Neues, ja, dass natürlich ein hoher Cortisolspiegel das Immunsystem hemmt. Cortisol, das ist also kommt ist ja nicht von sonst woher und ist auch keine Erkenntnis der letzten 6 Monate, ja.
Nee.
Und trotzdem ist es einfach schwierig, ins Bewusstsein zu bringen, dass eben Ruhe und Regeneration auch ganz essentiell sind. Und ich meine jetzt nicht Schlaf, sondern wirklich auch Ruhephasen in den Alltag. Wie man das dann macht, ja, ist immer individuell. Das muss man halt ausprobieren, ob man sagt so, hey, ich nehme ein Buch und lese das und merke, ich komme dabei runter, wenn mein Kopf einfach in diesem Buch ist. Das funktioniert bei vielen ganz gut. Oder wenn es halt wirklich hartnäckige Fälle sind, dann sind es natürlich so Atemübungen, die dann wirklich auch häufig ganz gut helfen können.
Victoria, jetzt haben wir ein ganz schwieriges Thema mit dir vor allem. Du sprichst oft von Muskelgesundheit.
Ja.
Warum ist Muskelmasse so wichtig? Jetzt bitte das nicht falsch verstehen.
Du ich bist jetzt viele nicht, Muskeln.
Genau, du hast viele Muskeln, deswegen nicht dich aus Vergleich sehen. Mal ganz offen gesagt, warum ist denn Muskelmasse so wichtig?
Ich habe tatsächlich auch nicht genug. Also ich bin im Durchschnitt und ich hätte gern mehr, da arbeite ich dran. Aber Muskelmasse, weiß man heute, ist der aussagekräftigste Parameter, was deine Longevity, um es so auszudrücken, angeht. Also dein gesundes Altern, die Fähigkeit, gesund zu altern. Ja, jetzt ist es natürlich bei uns Frauen sowieso unfair. Wir haben eh weniger Muskeln als ihr Männer und dann kommen wir auch noch in hormonelle Umbrüche, die dann auch noch dafür sorgen, dass wir noch mehr Muskeln verlieren. Also Sarkopenie wäre ja quasi wie die Osteopenie der Fachbegriff dafür, und das betrifft Frauen einfach viel häufiger. Muskel ist einerseits massiv wichtig, was den Stoffwechsel angeht. Also der wissen wir jetzt mittlerweile ja auch, wenn wir was essen, nicht wie früher Verdauungsschnaps und auf die Couch, sondern auf die Füße losmarschieren. Ja, also irgendwie Muskeln nutzen, weil der Muskel dafür sorgt, er nimmt gleich die Glucose aus dem Blut raus. Das heißt, er sorgt dafür, dass diese Blutzuckerspitzen gar nicht so entstehen, die ja wiederum förderlich für so Silent Inflammation oder Inflammaging, wenn man diese ganzen Begriffe bemühen möchte, sind. Das ist eine ganz große Sache, die der Muskel macht. Und der Muskel hält natürlich, wer stark ist, wer trainiert ist, wer beweglich ist, der stürzt natürlich im Alter auch viel, viel weniger. Ja, also das kommt natürlich auch noch dazu.
Du magst den Begriff Lifestyle-Medizin eigentlich gar nicht.
Nee, das klingt ja so nach irgendwie so Lifestyle, so einem Trend oder so.
Ja,
wieder, ne?
Das klingt nach ganz vielen, also von plastischer Chirurgie bis, ja. So wie du sagst, Longevity. Da ist ja alles mit dabei, wobei man das definitiv immer unterscheiden muss. Aber warum?
Warum ich das nicht mag? Mhm. Ich mag nur den Begriff nicht. Ich finde, das ist wahnsinnig unterschätzt, weil das so falsch verstanden wird. Das wird so, also Lifestyle-Medizin klingt nach, das ist was für die Reichen, das hat bestimmt mit Infusionen für 500 Euro zu tun, da kommt bestimmt der Personal Trainer zu mir nach Hause. Und das ist eben gerade nicht, sondern das sind ja wirklich die ganz Basic-Sachen, die jeder ändern kann, nämlich schlaf 7 Stunden, geh zur selben Zeit ins Bett, beweg dich, mach Krafttraining, ist ausgewogen und vorwiegend pflanzlich. Wenn du das machst, bist du schon tippitoppi.
Ja, definitiv. Jetzt gibt es so eine ganz tolle Regel, 80-20.
Das ist meine persönliche, die habe ich mir persönlich auch.
Genau. Ich wollte jetzt gerade so den Wink darüber machen. Was ja tatsächlich bei dir sehr auffällig war, bei der ganzen Recherche über dich, über deine Arbeit, war, dass viele schreiben, dass du gar nicht radikale Programme aufstellst, sondern tatsächlich so Step by Step und so kleinere Dinge. Warum machst du das und wie schaffst du das?
Mein persönliches 80-20 ist, weil ich mit Verboten selber schlecht umgehen kann. Ich glaube, es kann keiner. Ja, also sobald es heißt, ich esse zum Beispiel nicht gern Schokolade, aber wenn mir jemand sagt, du darfst jetzt 3 Monate kein Schokolade essen, dann denke ich, ich will Schokolade essen. Mhm. Ja. Und so ist es häufig so, dass ich mir so denke, so ja, jetzt, also ich mache immer 5 Tage unter der Woche, ist alles brav vorbildlich, am Wochenende dann so halb und dann freut man sich halt, morgen gehen wir wunderbar essen ins Restaurant und dann bestelle ich, was mir schmeckt und trinke einen herrlichen Wein. Aber das ist immer das, was ich versuche, den Patienten mitzugeben, verbieten sie sich nicht. Und was den Anfang angeht, weil das ist ja immer das, also ich denke mir auch so viele, was weiß ich, Mädels, die sitzen vielleicht vor Instagram und gucken sich das an, wie irgendwelche Frauen, die das natürlich ganz toll machen, ne? Die einfach sagen so, hey Frauen, wir wollen stark sein, Mädels, ihr müsst ins Fitnessstudio gehen, und wie die sich natürlich das anschauen und denken, das schaffe ich niemals, weil die natürlich dieses völlig überhöhte Bild da gezeigt kriegen, sage ich den Patienten auch, verändern Sie doch mal 4 kleine Sachen in Ihrem Alltag, wie zum Beispiel, wann gehen Sie normal ins Bett? 23.30 Uhr. Gut, dann gehen Sie jetzt um 23 Uhr und immer um 23 Uhr, und vorher gehen Sie einmal 10 Minuten einfach spazieren auf der Straße. Gehen Sie nochmal raus. Und dann kommen die Patienten wieder und sagen, ich schlafe auf einmal so gut. Ja klar, weil du einfach dich nochmal bewegst und weil dein Körper auch viel mehr genormt ist, einfach immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Kein Handy mehr, bla bla. Also, oder jetzt, was frühstücken Sie? Auch super wichtig. Frühstücken Sie überhaupt, ja. Aber was frühstücken Sie? Ja, Brot mit Marmelade, okay, das machen wir jetzt in, Sie frühstücken jetzt 2 Eier und versuchen das Frühstück mal so spät wie möglich zu machen. Also nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern schauen Sie mal, wie lange können Sie das rauszögern. So, also so kleine Veränderungen. Nicht sagen so, ha, das ist jetzt der Lifestyle, der muss es jetzt sein, sondern Sachen, die man einfach relativ, ist immer ein gewisser Verzicht dabei, aber die man relativ leicht umsetzen kann.
Zusammengefasst kann man sagen, diese kleinen Veränderungen sind die 20%. Die aber dann am Ende 80% des Ergebnisses bringen.
Genau, weil der Patient kommt ja dann wieder und der ist ja, das ist ja auch immer das Schöne, was man sieht, was einem dann auch so freut, ob das jetzt der Haarlux-Patient ist, der konservativ behandelt wird, oder eben der Patient, der jetzt gerade zum zweiten Mal kommt und diese vier kleinen Sachen umgesetzt hat. Und aber alle beide haben ja so eine gewisse Selbstwirksamkeit erfahren. Ja? Also die sehen so, hey, ich habe das in der Hand, ich kann was ändern und ich sehe die Ergebnisse. Ja? Das heißt, die sind normalerweise hyped und sagen so, hey, wie geht's jetzt weiter? Weil die einfach, das haben ja viele auch verlernt so, wie viel man selber in der Hand hat. Es wird ja so viel externalisiert und ich bin wie so ein passives Rädchen. Nein. Du kannst das, viele Sachen kannst du einfach in die Hand nehmen. Und wenn man dann sieht, wie man das tut und wie dann auch das Ergebnis kommt, und dann freuen die sich.
Ja. Ja, vor allem das Letzte ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die sehen das Ergebnis und freuen sich darüber. Und das ist schon mal alleine psychologisch, finde ich, ein riesen Mehrwert. Ja. Victoria, jetzt machen wir mal eine Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Das wird tatsächlich gar nicht so einfach, kann ich dir gleich sagen, weil in unserem nächsten Blog sind wir bei Medizin der Zukunft. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich gebe dir einfach mal die Themen vor und du sagst mir in Kurzform, was du wieder in dem Bereich siehst, was sich da in den nächsten 10 Jahren so verändern wird.
Okay.
Individualisierung.
Ich hoffe, dass es so ist, dass die Patienten, wie gesagt, als der Patient gesehen werden und nicht als die Radiusfraktur oder die, dass man in eine Schublade kommt, sondern dass man immer sieht, was sich ja schon ein bisschen verändert hat, nämlich was ihm in den Mittelpunkt auch gerückt ist, wo kommt der Patient her, und zwar nicht irgendwie in Alter eine Zahl, sondern auch biologisch, wie alt ist der, was macht der noch, wo will der wieder hin? Das wird schon viel, viel mehr berücksichtigt, aber dass sich das einfach noch ausweitet. Ja, also ja, muss.
Präzisionsmedizin.
Das muss mir definieren, was du damit meinst.
Wir gehen präziser auf die Ursache ein und nicht nur auf das Symptom.
Ja, denke ich, das wird auf jeden Fall kommen. Entschuldigung. Ich habe mich verschluckt.
Alles gut?
Stecke ich noch bei dir. In meiner so eigenen voll. Spucke.
Krieg was.
Ja, ich lebe wieder. Hört sich noch geht's? Komisch an. Ne?
Nein.
Muss ich nachdenken. Wo war ich jetzt?
Gehen? Ich.
Nee, alles gut. Jetzt, okay. Ich habe mich nur in meine eigene Spucke verschluckt.
Es wäre schön, wenn du nicht erschlägst.
Ja, du kennst dich ja grundsätzlich. Also
tendenziell habe ich das mal gelernt, genau.
Eben, da bin ich in guten Händen.
Ja.
Wo war ich jetzt?
Wir waren bei Präzisionsmedizin, aber da warst du eigentlich durch. Daten.
Ja, ich bin ja ein sehr offener Mensch mit Daten. Also ich gebe meine Daten sehr gerne. Ich habe auch sehr gerne sehr viele Daten über mich. Das ist natürlich so ein bisschen eine Frage, inwieweit es kommt, inwieweit es zunimmt. Das ist auch natürlich eine gesetzliche Frage. Wir in Deutschland sind ja immer sehr streng mit unseren Daten. Aber ich persönlich hoffe, dass wir mehr messen, ob das jetzt dann in irgendwelche Algorithmen fließt oder was glaube ich vorteilhaft wäre, weil das wahrscheinlich schon viel verbessert, aber das muss man sich dann überlegen. Aber viel Gesundheitsdaten erheben, glaube ich, ist schon die Zukunft und da werden wir viel besser in vielen Dingen dadurch.
Prävention.
Ist das A und O. Also wie gesagt, ob das jetzt die Orthopädie ist, nicht warten, bis irgendwas weh tut, sondern halt einfach frühzeitig gucken, so, was hat der für eine Fußstellung? Ich komme immer mit dem Fuß, weil es halt mein Thema ist. Braucht der, muss der auf irgendwas besonders achten? Braucht der Einlagen so? Nicht warten, bis der halt mit 45 Schmerzen hat und dann eine OP braucht der. Und das ist in allen Bereichen so. Und die generelle Gesundheitsprävention, und zwar nicht unbedingt, also das ist natürlich ein total großer Teil davon und total wichtig, Vorsorgeuntersuchungen, aber die allgemeine, wenn du so willst, Lifestyle-Präventionsmedizin. Ja, also wie leben wir? Das ist essentiell.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die kurze Schnellfragerunde. Jetzt hast du aber vorher gerade ein Thema angesprochen, das ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen wollen würde mit dir. Das Thema Smartwatches. Es gibt ja die und die. Es gibt verschiedene Anbieter dafür. Welche Rolle sollten Smartwatches überhaupt spielen? Und wie sollte man sie von deiner Empfehlung aus am besten nutzen?
Das sind zwei Dinge. Für die Gesamtbevölkerung, glaube ich, sind so Smartwatches mit so Basisfunktionen wie Erkennen von Vorhofflimmern, was sie heute schon können. Das wird ja wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1-2 Jahre massiv zunehmen mit KI, was die dann alles detektieren können. Ja, also einfach so ein bisschen überwachen. Das ist ja gar nicht jetzt, was weiß ich, dass der da die VO2 Max bestimmt oder sowas. aber natürlich so grundsätzliche Gesundheitsrisiken früher erkennt und den Patienten zum Arzt schickt. Und für einen kleinen, sehr motivierten Teil der Patienten, also ich arbeite mit so einem Smart Ring, der wirklich wahnsinnig viel kann. Der hat ein, also das ist ein zusätzliches Device, aber der kann auch ein Continuous Glucose Monitoring machen. Das ist natürlich für Patienten, die auf einem ganz anderen Level sind, ja, aber für die Patienten ist es auch absolut essentiell, weil ich habe da als Arzt, als Behandler jederzeit Zugriff auf deren Daten. Die können mal anrufen und sagen so, ey, fällt dir irgendwas ein, warum mein Schlaf jetzt so, meine Regeneration jetzt so schlecht ist, kann ich irgendwas ändern? Das ist natürlich eine ultra coole Sache. Ich liebe es so.
Okay. Ich sehe es nämlich tatsächlich immer häufiger so, dass viele sagen, okay, meine Uhr hat jetzt das und das gesagt. Es ist natürlich, ich finde es gut, dass die Leute erinnert werden. Ich finde es aber teilweise auch ein bisschen arg aggressiv, so gesehen.
Ich kann das aus der Erfahrung nicht sagen, ich bin ja kein Kardiologe. Ich weiß nicht, wie viele bei dem, also ich glaube, ist das Vorflimmern ist jetzt die einzige Funktion, die ich jetzt kenne von der Smartwatch.
Ist aber auch mit diesen Laufleistungen. Also ich habe zum Beispiel meine Apple Watch gesteinigt, tatsächlicherweise, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, dass wenn ich meine 12.000 Schritte am Tag nicht habe, dass mich dieses Ding ständig nervt und mir sagt, dass ich die 12.000 Schritte nicht habe. Ja, ich weiß, dass ich sie nicht habe, aber ich kann es gar nicht so erinnern. Genau.
Das ist eine Frage, aber ich glaube schon, dass das mit Sicherheit besser wird in der Detektion und dass dann eine flächendeckende Versorgung, in Anführungszeichen sozusagen, schon viele Vorteile hat.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt auch schon vorstellt, was da teilweise möglich ist, ob das Blutzuckermessung und alles Mögliche ist, also wirklich faszinierend. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich schon sehr, sehr spannend finde. In den ganzen Recherchen über dich kam sehr, sehr oft die Medizin des asiatischen Raums, im speziellen Südkorea. Was kann Deutschland von Südkorea oder von dem asiatischen Raum lernen und warum?
Prävention spielt da eine völlig andere Rolle im Gesundheitssystem. Also wenn es jetzt um Vorsorgeuntersuchungen geht, werden die viel flächendeckender, viel früher, viel engmaschiger, kostenfrei angeboten. Ja, also das ist, wie gesagt, ich bin kein Onkologe, aber es ist ja uns, glaube ich, allen bekannt, dass wenn man Krebs früh detektiert, dass der dann einfach sehr viel besser behandelbar und in sehr viel mehr Prozent der Fälle auch heilbar ist. Das ist natürlich eine Sache. Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung wird auch aktiv ganz anders gefördert. Was ich nicht so ganz weiß, ob das so 100%ig sehr gut ist, weil natürlich die Gesellschaft sehr ächtend. Also in Südkorea siehst du keine dicken Menschen, weil die trauen sich nicht raus. Die sind auch, da kommt natürlich diese Gesundheitswahn zusammen, auch mit einem Ästhetikwahn und so. Ja, das spielt dann alles zusammen. Aber insgesamt natürlich die Aufklärung über Gesundheit ist eine viel, viel bessere. Also ich meine, ich habe immer noch, treffe immer noch Leute, die denken, Pizza Margherita ist gesund, weil es ja Tomate. Also, weißt du, so, das ist da einfach, die kriegen Ernährungsunterricht im Kindergarten da, ja. Also das ist einfach anders gedacht und aus meiner Sicht auch besser.
Nächste Frage oder nächster Themenbereich so ein bisschen, Victoria, ist, wie wichtig findest du es, dass die Patientinnen und Patienten sich informieren über Gesundheit, ihre Krankheiten, die Möglichkeiten und so weiter? Gerade dieses Thema Dr. Google, ich spreche es ja auch immer wieder gerne mit an. Und so, wie wichtig siehst du das?
Also das sind natürlich zwei Säulen immer, ne? Der Patient weiß vielleicht gar nicht genau, wie er googeln soll, weil er sich natürlich dann in den Feinheiten dann doch nicht auskennt, sondern einfach nur die Diagnose hat. Und weil das ist natürlich bei Krebs zum Beispiel, das ist so individuell und es kommt so aufs Stadium an und was hast du für eine Histo. Und das heißt, wenn du einfach nur Lungenkrebs eingibst, dann wirst du keine für dich relevante Information in dem Sinne finden. Ja, weil das, das ist natürlich das eine. Das andere ist, und ich weiß, dass es, glaube ich, viele Kollegen sehr nervt, aber ich glaube, dass es für den Patienten, für die Patientenversorgung, wenn die natürlich gut informiert werden online, dann ist das schon gut, weil natürlich der Patient dann im Zweifel da sitzt und dann sagt so, ja, aber kann man da nicht das und das machen?
Auf jeden Fall.
Darauf muss natürlich der Arzt dann reagieren und im Zweifel kriegt der Patient dann vielleicht die bessere Behandlung. Ja, und wenn der Arzt dann sagt, ja, das wollte ich Ihnen als nächstes anbieten, das ist ja auch wunderbar. Ich glaube, da muss man ein bisschen tatsächlich auch an sich selber arbeiten und sich nicht auf so ein hohes Ross setzen, weil so, ich meine, die Zeiten sind vorbei, wo du als Gott in Weiß da irgendwo rumgeschwebt bist und keiner hat dann hat irgendwas bezweifelt, was aus deinem Mund gekommen ist. Ja.
Auf jeden Fall.
Gott sei Dank.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ganz am Anfang mal Peptide erwähnt. Warum sind die aktuell so spannend?
Naja, was heißt aktuell so spannend? Im Ende sind Peptide ja überhaupt nichts Neues. Insulin ist ein Peptid. Dann die ganzen Semaglutid sind auch, die GLP-1 sind auch alles Peptide. Wenn man das natürlich weiter spinnt. Es ist natürlich so ein bisschen Amerika-Hype, ja. Da kommen einfach viel Informationen. Das ist aber alles Eigentest, ja, also das,
ja.
Das ist natürlich schwierig in der Anwendung. Am Ende will ich mir aus irgendeinem Labor, wo ich nicht weiß, was da am Ende drin ist, nur weil irgendeiner das online sagt, weil das bei einer Maus funktioniert hat, da jetzt irgendwas spritzen. Also ich würde sagen, nein. Aber wenn das so funktioniert, wie das jetzt in den ersten Studien sich anbahnt und es gibt zumindest Fallberichte, die davon wirklich, was zum Beispiel Patienten, die, es gab so einen Schauspieler, der ist vom Schneemobil gefallen oder überfahren worden oder so. Und der hat zumindest berichtet, dass er sich so ein Stack nennt, die das ja dann von verschiedenen Peptiden, die eben Muskelaufbau, Wundheilung, also generell Heilung und so fördern. Und der ist wirklich wahnsinnig schnell wieder gesund und fit geworden. Mhm. Und wenn das so ist, ist das natürlich total toll, weil das natürlich letztlich immer Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, du möchtest eine Wirkung und dann gibt's dafür ein Peptid, du spritzt es dir, du hast diese Wirkung. Das würde natürlich revolutionär sein, aber wie gesagt, das ist halt alles noch in Tierstudien oder halt irgendwelche Verrückten, die sich das dann schon reinziehen als Selbstversuch, ja.
Auch auf jeden Fall, ja. Da gibt es mit Sicherheit schon den einen oder anderen. Welchen Tipp hättest du für 30-Jährige?
Schaut auf eure Füße.
Dann gehen wir mal in der Altersspirale weiter.
Ja.
Was würdest du einem oder einer 50-Jährigen empfehlen?
Krafttraining.
Und? Jemand, der 70 ist?
Krafttraining. Ist nie zu spät.
Definitiv ist es sowieso nie zu spät. Dann, wenn du heute Gesundheitsministerin wärst, was würdest, oder welche drei Punkte würdest du ändern?
Das ist so schwer. Also eins ist klar, das funktioniert langfristig nicht so, wie es jetzt ist. Ja, also sowohl, wie gesagt, finanziell, wir wissen, das können wir so dauerhaft nicht finanzieren. Als auch, wie gesagt, wir zahlen sehr viel im Vergleich und unser Outcome ist so, naja, also irgendwo versickert wohl ein ganzer Haufen Geld. Ich meine, am Ende, das ist, egal was du reformierst, du wirst es bastisch machen müssen und es gibt Leute, die darunter leiden. Das ist leider so. Also ich glaube nicht, dass die Lösung ist, privat und Kasse zusammenzulegen, weil was da, glaube ich, immer vergessen wird, ist, wenn einen ganzen Privatpatienten in der Kasse sind, dann zahlen die natürlich in die Kasse ein, aber die nehmen auch aus der Kasse raus.
So ist es.
Ja. Also das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ich weiß nicht, ob so ein Beteiligungsmodell sinnvoller ist, weil wir ja doch wissen, auch in Deutschland, dass wir wahnsinnig viele Arztkontakte haben, auch wahnsinnig viele unnötige Arztkontakte. Also was ich schon an Patienten gesehen habe, die mit 4, 5 MRTs innerhalb der letzten 6 Monate kommen, weil jeder dann doch nochmal zum MRT schickt. Und das wird ja jedes Mal dann auch übernommen. Das ist schon ziemlich verrückt. Dass man da halt eher dann sagt, so hey, dein monatlicher Beitrag ist halbiert und dafür hast du halt bis 500 Euro eine Selbstbeteiligung. Im schlimmsten Fall zahlst du dann halt mehr, wenn du in dem Monat beim Arzt bist. Du bist aber natürlich trotzdem noch abgesichert gegen maximal irgendwelche richtig schlimmen oder richtig teuren Sachen. Aber dann überlege ich mir halt schon, ob jetzt das 5. MRT halt irgendwie dann sein muss, ja, wenn ich da selber mitbezahle. Also das ist so ein bisschen mein Gedanke, aber das ist total komplex einfach.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich über die Gesundheit heute sagen?
Oh Gott.
Also das ist so die Phase, mit Nächte durchmachen.
Ja, Party, eben, das war schrecklich. Hör auf zu rauchen, trink nicht so viel, iss anständig, schlaf. Also ich habe alles falsch gemacht, was es so gab.
Zum Schluss haben wir ganz, ganz netten oder ganz schönen Satz von dir. Du sagst ja selbst, Wissen ist nicht nur Macht, sondern Verantwortung. Welche Verantwortung haben Ärzte heute gegenüber ihrem Patienten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon bei der Geschwindigkeit, wie sich das alles verändert und wie es auch immer mehr, also gefühlt zumindest, neues Wissen gibt, ist es A, unsere Aufgabe, uns da also aktiv immer wieder mit zu beschäftigen. Ich weiß, das ist total schwierig, wenn du halt 5 Tage die Woche in der Praxis bist von 7 bis 19 Uhr. Also neugierig bleiben, dranbleiben und dieses Wissen teilen. Ja, weil wie ich gesagt habe, am Ende bist du ja, auch wenn es medizinische Influencer und was weiß ich was mittlerweile gibt, aber du bist ja der in Anführungszeichen kompetente Ansprechpartner für den Patienten. Ja, und im Zweifel wird ja Hannelore dir eher glauben, wenn du ihr was sagst, als
ja.
Irgendjemand im Internet oder der KI oder so. Und das ist auch gut so. Aber da muss man halt extrem aufpassen. Ich sehe zum Beispiel was, also ich verstehe es einfach nicht. Wieder gesehen, große, vertrauenswürdige vom ÖRR, Sendung über Medizin wieder. Ich glaube, 2 Eier die Woche ist für gesunde Leute okay. Was?
Ja.
Wie wollt ihr euer Cholin decken? Also das sind halt so Sachen. Also ein Ei ist tatsächlich eins der gesündesten Lebensmittel. Und das den Leuten, und das finde ich halt so schwierig. Wie jemand, der sich dann irgendwann dann selber beschäftigt damit, der merkt, das ist Quatsch.
Ja.
Ich sollte mehr davon essen. Und diese These mit dem Cholesterin, seit wann ist die widerlegt?
Ja.
Oder frühe 80er? Also, und das ist immer noch meine Schwiegermutter, wurde von ihrem Kardiologen nach ihrem Stent gesagt, ja, aber mit Eiern müssen Sie jetzt bitte aufpassen wegen des Cholesterins. Also, und wenn du das dann halt nachliest und dann siehst, ja, das ist ja gar nicht mehr so.
Ja.
Wieso erzählen die mir das? Dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie im Internet rum erzählen, ja, Big Pharma will sich in dir nur bereichern und kauf keine Sonnencreme, weil die macht Hautkrebs, dass du dann denen glaubst.
Ja.
Und das ist doch eine Verantwortung, die wir haben, diese Patienten bei uns zu behalten.
Auf jeden Fall, und da bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir haben heute verstanden, dass Gesundheit weit mehr ist als Abwesenheit von Krankheit.
Das ist schön gesagt, ja.
Das Schlaf, Bewegung, Muskelgesundheit, Stress, Regeneration, Eigenverantwortung kein Trend ist oder sind, sondern die Grundlage für ein gesundes Leben. Vielen lieben Dank, Victoria, dass du heute da warst, dass du Gast warst und dass du uns heute also einen Teil von dem gezeigt hast, was Medizin heute wirklich ist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass ich hier so ein bisschen sprechen konnte und vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein bei den Zuhörern schaffen konnte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Expertenwissen rund um Ihre Gesundheit finden Sie auf medizindirekt.com. Folgen Sie Medizin direkt auf Instagram, TikTok, Facebook und LinkedIn. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre Bewertung und Empfehlung. Bis zur nächsten Folge von Medizin direkt.